ARD Sounds.
Deutschland will wieder Olympia haben. Im Herbst geht die Bewerbung raus ans IOC, an das Internationale Olympische Komitee. Die drei Jahre, um die es geht, sind 2044, 2040 und 2036. Sollte Olympia 2036 in Deutschland stattfinden, dann wäre das genau 100 Jahre nach 1936. 100 Jahre nach Olympia im NS-Regime. Hi, ich bin Jasmin Brock, eure Host. Und das ist Die Entscheidung in ARD Sounds. Diese Staffel dreht sich um die Entscheidung des IOC, Olympia 1936 in Berlin zu belassen. Wieso wurde so entschieden? Und wie prägt uns das bis heute?
Und ich bin Astrid Freieisen. Diese Recherche ist die vielleicht schwierigste in meinem Leben. Denn mein Opa war dabei, in Berlin 1936, als Trainer. Einmal olympisches Gold zu bekommen, davon war er schier besessen. Und dieses Olympia 1936, das ist mein ganz persönlicher Elefant im Raum.
Ihr hört Die Entscheidung. Mein Opa, die Nazis und Olympia. Das ist Folge 1. Besessen. Abonniert uns gerne, das hilft uns, für neue Hörer und Hörerinnen sichtbar zu werden. Astrid, wir starten bei deiner Familie und deinem Großvater. Ganz am Anfang, bevor Olympia überhaupt in Reichweite war.
Genau, und dafür muss ich ein bisschen zurückschauen. Ich stamme aus einer echten Sportlerfamilie aus Frankfurt. Und offenbar ging es meinen Vorfahren dort recht gut. Die besaßen Lebensmittelläden, hatten zwei Mietshäuser und hatten anscheinend auch ziemlich viel Zeit für Sport. Rudern fanden sie total super auf dem Main. Vor 100 Jahren lag das nämlich voll im Trend und gerade wohlhabende Leute wie sie, die wollten unbedingt in diesen Rudervereinen mitmachen oder sich da einfach nur zeigen auf der Terrasse der schönen Bootshäuser, während es bei den Ruderrennen auf dem Main zur Sache ging.
Also es ging auch ein Stück weit um Sehen und gesehen werden.
Ja, genau. Ich komme auch aus einer Trainerfamilie. Mein Opa, der hieß Wolfgang Freieisen und er war da richtig gehend reingeboren worden im Jahr 1903. Schon als Kind musste er dann die Boote steuern, die sein Vater, der war auch ein Trainer, mein Urgroßvater, befehligt hat. Beide haben also trainiert, um ganz nach oben an die Spitze zu kommen. Und ganz oben, das hat auch für die damals schon Olympia bedeutet. Das war das Ziel, das große Ziel. Und ich weiß das, weil mein Opa ständig über Olympia gesprochen hat. Er ist sehr alt geworden, er ist 97 Jahre alt geworden und 2001 erst ist er gestorben.
Du hast gesagt, dein Opa musste als Kind die Boote seines Vaters steuern. Klingt nach Drill.
Das war es auch, es war Drill, es war der Stil der Zeit. Und später, als er dann selbst ein Trainer wird, in den 1930er Jahren, da gilt mein Opa auch als ein ziemlich harter Hund. Er war berühmt-berüchtigt dafür, klare Ansagen zu machen. Wir haben sogar eine Kostprobe, wie er über seinen Trainingsstil spricht, als er sehr viel später interviewt wurde. Damals war er schon weit über 90.
Und dann bin ich mit der Pfeife ran und habe die Sätze angeführt.
Dieser Pfiff da, das ist nicht irgendeine Pfeife, sondern es ist eine schwarze kleine Trillerpfeife, gepfiffen tatsächlich von meinem Opa selber. Die hat er immer griffbereit gehabt, selbst in so einem Interview. Und diese Pfeife, die war sein Markenzeichen. Er hat von Sets gesprochen. Diese Sets, die er da anpfeift, damit meint er Spurts. Die Ruderer, die sollten also nochmal zulegen, und zwar genau dann, wenn sie schon total K.O. waren. Es ist nämlich wahnsinnig anstrengend, so ein Boot durchs Wasser zu bewegen.
Die Frage ist, wenn wir uns in die Zeit zurückversetzen, wie anfällig ist dein Opa für die rechtsradikalen Tendenzen in den 20er und frühen 30er Jahren? Gründe für diesen Zeitgeist gibt es damals viele. Also der Wirtschaft ging es schlecht, die Deutschen, die standen unter einem Trauma, weil sie den Krieg verloren hatten, die Regierungen waren instabil. Die Nationalsozialisten dagegen, die haben sich gezielt als jugendlich, dynamisch und vor allen Dingen stark profilieren wollen. Das könnte jemanden wie dein Großvater, begeistert von Sport, von Härte, angezogen haben.
Das war sicher ein Grund. Jedenfalls wussten wir in meiner Familie immer, dass er ein Anhänger Hitlers war. Daraus hat er auch nach dem Krieg nie ein Geheimnis gemacht. Aber die Details, die wusste ich nicht. Zum Beispiel, wann genau mein Opa in die NSDAP eingetreten ist. Ich habe deshalb im Bundesarchiv angefragt, was es denn da über ihn gibt. Und sie haben mir eine Kopie seiner Mitgliedskarte geschickt. Eingetreten in die Nazi-Partei als Nummer 733.657. Und was schätzt du jetzt, wann das war?
Wenn du so fragst, wahrscheinlich ziemlich früh.
Am 1. Dezember 1931. Und in der SA, da war er auch.
SA, das ist die Abkürzung für Sturmabteilung. Das war der Schlägertrupp der NSDAP. Die SA hat politische Gegner überfallen, jüdische Geschäfte geplündert und solche historischen Fotos habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gesehen. SA-Männer in den braunen Uniformen, braune Kappen, kniehohe schwarze Stiefel und schwarze Lederriemen quer über die Uniform.
Ja, so sahen sie aus. Auch mein Opa. Ich habe Fotos von ihm in genau so einer SA-Uniform gefunden und es hat mir schon einen Stich versetzt. Weil Jasmin, ich kenne diesen Mann als einen lustigen, liebevollen Opa und ich habe gerade als Kind sehr viel Zeit mit ihm verbracht und dann diese Fotos in SA-Uniform. Es tut einfach weh.
Hat er dir jemals selbst erzählt, welche Rolle er in der SA hatte?
Nein, mir hat er dazu gar nichts gesagt und ich muss auch zugeben, ich habe mich zu seinen Lebzeiten gefürchtet, mehr rauskriegen zu wollen. Gefürchtet nämlich vor dem Streit, den es sicher gegeben hätte. Und jetzt ist er nicht mehr da und ich habe halt im Bundesarchiv gefragt, aber dort ist kein Dokument über irgendwelche Details zu Wolfgang Freieisen und SA aufgetaucht.
Aber wie seine Trainerkarriere weiterging, das ist bekannt.
Ab Ende der 20er Jahre ist er quer durch Deutschland getingelt, sozusagen als wandernder Rudertrainer, bis hoch ins Ruhrgebiet und seine Verlobte Paula, meine Oma, die machte das alles mit. 1931 kehrt mein Opa dann an den Main zurück. Er kommt zum Würzburger Ruderverein.
1931. Das ist das Jahr, in dem das IOC die Olympischen Spiele von 1936 an Berlin vergibt. Also offiziell zusagt. Die Nationalsozialisten sind 1931 noch nicht an der Macht. Noch nicht. Für deinen Großvater, der ja vom Rudern und von seinem Traum von Olympia besessen war, wie du gesagt hast, muss das Ganze ja wie ein Signal wirken. Jetzt gibt es ein konkretes Ziel. Olympia in erreichbarer Entfernung.
Und da ist er genau an der richtigen Stelle. Der Würzburger Ruderverein, kurz WRV, der ist damals einer der traditionsreichsten Clubs in Deutschland. In Würzburg ist es mit dem Rudern auch ähnlich wie in Frankfurt. Wer was auf sich hält, der will dabei sein, sehen und gesehen werden. Aber für meinen Opa war eins viel wichtiger. Würzburg hat etliche gute Jugendmannschaften.
Also, er bleibt.
Oh ja, es dauert nur 2 Jahre und schon hat mein Opa aus diesen Jugendmannschaften ein absolutes Spitzenteam gemacht. Sein Ziel, die deutschen Meisterschaften. Und sie trauen sich sogar an die Königsdisziplin im Rudern ran, den Achter. Sie gewinnen erste Regatten und dann entscheidet sich mein Opa 1933. Jetzt sind sie soweit für ein wichtiges Zwischenziel. Er schickt seinen Achter zu den deutschen Meisterschaften. Die finden in Breslau statt. Das liegt heute in Polen, gehört damals zum Deutschen Reich. Und meine Oma Paula, die ist nicht mit nach Breslau. Zu Hause traut sie aber plötzlich ihren Ohren kaum.
Und das ging durchs Radio. Und ich war daheim bei meinen Eltern, hab das mitgehört. Breslauer Regatta wird übertragen. Aber ich dachte, Mensch, das sind doch auch dabei.
Wir haben von dieser Übertragung sogar eine Schellackplatte. Dazu haben wir auch ein Grammophon mit Handkurbel.
Soll ich
Moment.
Laufen lassen?
Warte mal, ich muss
du erst. Du gibst das Startkommando.
Jetzt könnt ihr.
Meine Mutter, die hat gekurbelt, damit sich der Plattenteller dreht. Und eine Freundin hat den Arm mit der Stahlnadel ganz vorsichtig auf die Platte gesetzt. Und ich stand dann vor dem Trichter, wo der Schall rauskam, und habe aufgenommen. Und so hört es sich an, das Finish 1933.
gar nicht so einfach zu verstehen, aber Würzburg, das können wir raushören. Würzburg wird damals tatsächlich deutscher Meister. Ein großer Triumph also für deinen Opa als Trainer.
Ja, dieser Titel war wirklich ein wichtiger Step. Jetzt spürt er wohl, wow, wir können es schaffen nach Berlin zu Olympia.
Jetzt, 1933, sind die Nazis an der Macht und schaffen die Demokratie in Deutschland Schritt für Schritt ab. Die Situation wird sehr gefährlich für Juden und Jüdinnen, für Homosexuelle, für Sinti und Roma und andere Teile der Bevölkerung, die die Nazis als weniger wert erachten. Politische Gegner werden verhaftet. 1933, das ist das Jahr, in dem das erste Konzentrationslager errichtet wird. Gleichzeitig ist die Mehrheit der Deutschen begeistert von der Diktatur. Das alles fällt international auf. Und es entbrennt eine Diskussion um Berlin 36. Ist das ein Ort für die Olympischen Spiele?
Ich vermute, mein Opa Wolfgang Freieisen hat von dieser internationalen Diskussion nicht unbedingt was mitbekommen. Die Nazis schafften ja auch die Pressefreiheit ab und was da im Ausland diskutiert wird, darüber wird in Deutschland nicht berichtet. Aber als die Nazis 1933 an die Macht kommen, grenzen sie Juden im Sport aus. Dort sogar früher als in vielen anderen Lebensbereichen. Und das wird zum Problem fürs IOC. Denn in den USA, in Großbritannien, Frankreich, Spanien, den Niederlanden und in Indien, überall gibt's Proteste gegen den deutschen Antisemitismus im Sport. Überhaupt gegen die Brutalität der Nazis. Die Frage ist, soll das IOC die Spiele Berlin wieder wegnehmen? Falls Berlin Olympia behalten darf, sollen wir denn fernbleiben?
Also die Forderung nach Boykott.
Und wie? Besonders in den USA lief diese Diskussion über 2 Jahre und war riesig. Boykott, ja oder nein? Schließlich kam es Ende 1935, also weniger als ein Jahr vor den geplanten Spielen, zur Abstimmung. Und das Pro-Boykott-Lager hat mit nur 2 Stimmen Unterschied verloren.
Also kein Boykott.
Das Pro-Berlin-Lager hatte vorher Gespräche mit NS-Politikern geführt, sogar in Deutschland selbst, und war der Meinung, oh, so schlimm ist es doch gar nicht mit der Verfolgung der Juden.
Da bekamen die Amerikaner natürlich nur die beschwichtigenden Infos, die von den Nazis ganz stark gefiltert waren. Und man muss auch sagen, in den USA selbst herrschte ein rassistisches System.
Und so argumentierten die Gegner des Olympia-Boykotts sogar, dass selbst in vielen amerikanischen Sportclubs Juden nicht zugelassen seien.
Fazit: Die Amerikaner sind 1936 nach Berlin gefahren. Und das IOC? Wir fragen uns ja in dieser Staffel, warum das IOC Olympia in Berlin belassen hat. Das ist die Entscheidung, um die sich diese Staffel dreht, mit all ihren Konsequenzen.
Das IOC war zwar besorgt über die Gewalt in Deutschland, aber jetzt kommt's. Schon im Juni 1933 akzeptierte das IOC eine schriftliche Garantie der Nazi-Regierung, dass Deutschland die Olympische Charta respektieren würde.
Die Olympische Charta, das ist sowas wie das Grundgesetz der olympischen Bewegung. Da soll herrschen Fair Play. Menschen aus allen Nationen sollen zusammenkommen.
Für all das hat das Hitler-Regime dem IOC also tatsächlich eine schriftliche Garantie gegeben. Sie versprachen auch, Juden und Jüdinnen in die deutsche Olympiamannschaft aufzunehmen. Das war ein pures Hinhaltemanöver. Eine einzige Sportlerin, die nach Definition der Nazis als Jüdin galt, durfte im deutschen Team teilnehmen. Alle anderen jüdischen Athleten nicht. Selbst dann nicht, wenn sie in ihrem Sport Weltklasse waren.
Und das IOC, das gibt sich zufrieden mit diesem Alibi.
Das IOC entscheidet sich. Olympia im Hitlerstaat wird schon unpolitisch werden. Berlin darf Olympia behalten.
Diese Entscheidung ist der Sündenfall. Das IOC verlässt sich auf die Garantie einer Diktatur.
Es gibt dazu einen historischen Redeausschnitt von Rudolf Hess, dem Stellvertreter Hitlers. Kaum sind die Spiele 1936 vorbei, wird er vor Propagandisten seiner Partei sagen:
Niemals wären die Olympischen Spiele nach Deutschland gelegt worden, wenn die Abstimmung über ihren Ort stattgefunden hätte, nachdem wir an der Macht waren.
Hier kommt's ganz klar raus. Mit Olympia täuschen die Nazis die ganze Welt sehr bewusst.
Wolfgang Freieisen, mein Großvater, er ist derweil wie im Rausch. 1934 schickt er die vier Besten aus dem Achter im Vierer ins Rennen. Willi Menne, 24, er ist der sogenannte Schlagmann. Er sitzt ganz vorn im Boot und gibt den Rhythmus vor, den die anderen in seinem Rücken sehen können und übernehmen. Hinter ihm sitzt Martin Kahl, 23.
Martin Kahl, den Namen könnt ihr euch für die nächste Folge schon mal merken. Ihr werdet ihn noch ein bisschen besser kennenlernen.
Dann Toni Rohm, 25, und im Bug Rudi Eckstein. Der ist erst 19. Ab da setzt mein Opa ausschließlich auf diesen Vierer, der nun als Menne-Vierer bekannt ist in der Szene.
Also nach dem Schlagmann Willi Menne. Sie versuchen es. Die Qualifikation für Olympia.
Mit Riesenschritten. 1934 wird der Männevierer mit 6 Sekunden Vorsprung Europameister. Das ist eine ganze Menge Vorsprung. Für meinen Opa geht es nun munter so weiter. Auch 1935 holen seine Ruderer Gold bei der EM. Jetzt sind sie im Fokus der NS-Olympiavorbereitung. Nazis haben ab 1933 nämlich die führenden Positionen im Sport übernommen. Die Vereine sind die unterste Ebene in diesem System. Hitlers Stellvertreter Rudolf Hess wird später verkünden, wie wichtig es für das Regime war, dass Olympia nicht sofort 1933 stattfand, sondern noch 3 Jahre Zeit waren.
Die Zeit hätte außerdem gefehlt, unsere Mannschaft so vorzubereiten und durchzutrainieren wie geschehen. Wir hätten nicht den eindrucksvollen Sieg erzielt, der uns auch auf sportlichem Gebiet den Respekt der Welt sichert.
Es ging also darum, so viele Goldmedaillen wie möglich zu holen, um der Welt zu zeigen, wie stark man ist.
Sportfunktionäre verstanden diese Sprache. Der Vorsitzende des Würzburger Rudervereins spricht damals ganz offen vom hohen außenpolitischen Wert des Sports. Mein Opa aber, der wollte das nicht wahrhaben. Sein ganzes Leben lang bestand er darauf.
Wir waren reine Amateure.
Sein Goldvierer, für den habe der Alltag so ausgesehen.
Freigestellt ist bei uns niemand worden. Die sind in ihre Geschäfte gegangen und abends haben wir trainiert. Weiter ist da nichts gemacht worden.
Sein Framing nachträglich, also er will es bewusst unpolitisch halten. Zur Erinnerung, er war selbst in der NSDAP und in der SA.
Sicher. Denn selbst wenn seine 4 Ruderer sportlich ganz außergewöhnlich talentiert waren und sich wahrscheinlich in jedem anderen Staat hätten durchsetzen können, das ändert nichts am Prinzip. Die Nazis benutzten Sportler. Und Sportler ließen sich benutzen.
Eine der vielen Folgen der Entscheidung, um die es uns geht. Die Entscheidung, Olympia 1936 in Berlin zu belassen. Astrid, du recherchierst ja schon lange zu dem Thema. Und zwar deutlich länger, als wir diese Staffel von Die Entscheidung planen. Welche Hinweise hast du in Würzburg gefunden, also im Verein deines Opas, dazu, wie die Sportler sich eingefügt haben in dieses System?
Also ich habe im Würzburger Ruderverein viele Dokumente gefunden. Meine Antwort auf deine Frage, die Sportler, die machten grundsätzlich bereitwillig mit. Es gibt da viele Aussagen, zum Beispiel in den Vereinsheften. Wenn man das liest, kann man regelrecht spüren, wie nationalistisch die Menschen dachten und wie sie Hitler unterstützten. Da liest man oft von begeisterten Heilrufen bei Versammlungen. Und der Präsident des Deutschen Ruderverbands, der schrieb von einer, Zitat, Ausrichtung der organisierten Ruderer in der Braunen Armee.
Also die braune Armee, die Farbe der Partei und die der Uniform deines Opas.
So ist es leider. Es ist für mich schwer zu ertragen, aber es ist nicht zu ändern.
Wir waren stehen geblieben im Jahr 1935. Es ist das Jahr, in dem klar wird, die Boykottbewegung in den USA scheitert. Die Amerikaner nehmen in Berlin teil. Auch die schwarzen Sportler, die US-Stars, würden also kommen. Die waren der Grund, weswegen der Rassist Hitler zuerst völlig gegen Olympia gewesen war. Aber dann hat er sich überzeugen lassen, was für eine Bühne ihm die Spiele bieten würden.
Und jetzt, 1935, kommt der nächste Wendepunkt. Jetzt organisieren die Nazis den deutschen Spitzensport komplett um. Sie gründen Stützpunkte, sogenannte Olympiazellen. Im Rudern sind das Dresden, Berlin, Mainz und Würzburg. Plötzlich ziehen Top-Ruderer aus anderen deutschen Städten nach Würzburg, um das Team dort zu verstärken. Der Spitzensport wird zentralisiert von oben geleitet. Für meinen Großvater bedeutete das Unterstützung. Die Kosten fürs Training nimmt die NS-Sportbürokratie den Vereinen vor Ort allerdings nicht komplett ab. Aber dann in Berlin, bei den Spielen selbst, da werden die Sportler quasi Darsteller der modernen Propaganda, die die Nazis aufziehen. In Wochenschaufilmen, im Radio, im Olympiafilm von Leni Riefenstahl.
So hören sie sich an, diese Olympischen Spiele in Berlin. Das ist die Fanfare, 1936 zu hören, überall im Deutschen Reich, weil es jetzt Radioübertragungen von Olympia gibt.
Hier ist der Olympia-Weltsender.
Es gibt auch die ersten Experimente mit einem neuen Medium, das Fernsehen.
Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet.
Das olympische Feuer brennt, kennt ihr alle. Aber der Fackellauf, der geht auf die Nazis zurück, wie mir in der Recherche für diese Staffel nochmal bewusst geworden ist.
Sie wollen an die Spiele anknüpfen, die es in der Antike gegeben hat. Deshalb lassen sie in Griechenland, in Olympia, also am Originalschauplatz, ein Feuer entzünden, das dann in einer Staffel quer durch Europa bis nach Berlin getragen wird. Ein Spektakel.
Und natürlich wird auch dieser Fackellauf ausgiebig gefilmt, propagandistisch ausgeschlachtet. Wir sind im August 1936. Die Olympischen Spiele haben begonnen. Astrid, bekommen dein Opa und seine Ruderer in Berlin etwas mit von diesem eigentlichen olympischen Gedanken, also von dem Zusammenkommen mit den Sportlern aus anderen Ländern?
Ich fürchte, Olympiatourismus hat meinen Opa überhaupt nicht interessiert. Es gibt Fotos, wo er mit seinem Team am Brandenburger Tor steht, und es gibt ein Foto mit einem Inder mit Turban im olympischen Dorf. Aber andere Sportarten anschauen, hä?
Da habe ich gar keine Zeit dazu gehabt. Und dann musst du ja aufpassen auf die Kellen da, ne? Man weiß ja nie, was passiert, ne? Nee, die waren nicht mehr unter Kontrolle.
Und dann startet sein Rennen. Es geht um sein großes Ziel, Olympiagold. Das will er holen. Und es gibt eine Radioreportage, wenn auch eine mit nicht so toller Tonqualität.
Olympia-Weltsender, wir rufen Grünau. Hier ist die Regattabahn Grünau.
Es ist der 14. August 1936. 4 Goldmedaillen im Rudern hat Deutschland schon. Das nächste Finale ist der Vierer ohne Steuermann mit dem Team meines Großvaters. Im Vierer ohne hat es bei Olympia aber noch nie einen anderen Sieger gegeben als Großbritannien.
Wird England das heute auch dabei ist, wieder gewinnen? Da ist vor allen Dingen auch unsere deutsche Mannschaft, die wird vorwärts, die wir kennen aus ihren Siegen und Erfolgen. Hier direkt vor uns liegen sie auf der dritten Bahn. Die prächtige Mannschaft mit Eckstein, Rom, Karl und Männer am Schlag.
Wenn ich das höre, als Sportlerin kann ich schier fühlen, wie der Puls hochgeht. Diese Spannung vor dem Start, die geht voll an die Nerven. Alle warten nebeneinander, alle sind nervös. Die Boote treiben leicht hin und her im Wind, obwohl sie am Heck von Leuten auf der Startbrücke festgehalten werden. Und jeder weiß, so ein Rennen tut verdammt weh. Die Muskeln, die werden brennen und man wird nach Atem ringen. Und dann endlich... Es dauert nicht lange, da übernimmt der Männevierer die Führung. Etwa zu früh? So ein Rennen dauert über 6 Minuten. Einer an Bord macht sich deshalb Sorgen. Toni Rohm. Viele Jahrzehnte später wird er schildern, was er denkt.
Den Schlagmann, der wollte immer spurten und spurten. Ich habe gesagt, nichts noch langsam, denn wir brauchen ja Luft und da kann man nicht immer zuspurten. Denn bei 1000 Meter, da haben wir ja gewusst, dass unser Trainer steht. Und da muss der richtige Spurt kommen.
Und da steht er tatsächlich, mein Opa, mit seiner Trillerpfeife.
Ich bin schon runtergesprungen vom Auto, bin reingelaufen, hab mich geduckt, ne? Und da stand halt die ganze Masse. Die schrie in Deutschland und ich hab dann gebrüllt, ich soll jetzt mal ruhig sein. Ich hab dann ein paar Spurts angesagt durch meine Pfeife, ne?
Eigentlich müsste mein Opa da sehr zufrieden sein, denn sein Vierer ist vorn. Aber die Engländer, die holen auf.
Sie passen wieder an, sie passen wieder an. Sie wollen die Deutschen unter allen Umständen erreichen.
So geht's auf die letzten Meter. Der Kommentator flippt beinahe aus.
Nach 100 Metern sind zu rudern. Wird unsere Mannschaft aus Würzburg durchziehen können.
Jetzt kann man's hören, was mein Opa da beschrieben hat, diese Deutschlandrufe.
Und nun mit dem Deutschland in den Endspurt. Männer gewinnt. Männer hat den Sieg sicher. Männer gewinnt. Den Vierer und Steuermann, die fünfte Goldmedaille vor Großbritannien.
Mein Opa, der ist am Ziel. Sein Team hat tatsächlich die Goldmedaille gewonnen. Es ist der schönste Moment in seinem Leben.
Für das NS-Regime ist es ein Triumph.
Die vier Ruderer zeigen gleich im Ziel den Hitlergruß. Sie bekommen einen ziemlich großen Lorbeerkranz als Siegeszeichen vorn ins Boot gelegt. So rudern sie zum Steg, der schon überfüllt ist mit Gratulanten. Es gibt davon Fotos. Die vier sehen K.O., aber gleichzeitig wahnsinnig glücklich aus.
Den Hitlergruß der deutschen Olympioniken, den sieht man auch auf nahezu allen Fotos von Siegerehrungen. Wenn ihr euch für die Aufarbeitung der NS-Zeit besonders interessiert, dann empfehle ich euch einen Podcast, den es wie uns in ARD Sounds gibt. NS-Klicken von Menschen und Mördern. Da hört ihr die Geschichte von Ludolf Hermann von Alvensleben. Er hat eine Einheit des sogenannten Volksdeutschen Selbstschutzes geleitet, die 1939 tausende polnische Zivilisten ermordet hat. Mit dem Überfall auf die Sowjetunion wurde er befördert zum SS- und Polizeiführer in der Ukraine und auf der Krim. Ludolf Hermann von Alvensleben wurde nie für seine Verbrechen verurteilt. Er lebte bis 1970 in Argentinien. Der Historiker Stefan Hörtler und die Wissenschaftsjournalistin Janine Funke gehen unter anderem dieser Biografie auf den Grund mit vielen Originalquellen. NS-Klicken von Menschen und Mördern. Der erste und einzige Podcast bei ARD Sounds über die unbekannten Täter der NS-Zeit. Astrid, du hast am Anfang gesagt, dieses Olympia, diese Goldmedaille 1936, sie ist dein ganz persönlicher Elefant im Raum. Wie wurde denn darüber gesprochen in eurer Familie?
Von dieser Medaille hat mein Opa mir Tag ein, Tag aus erzählt, als ich ein Kind war. Für meine Großeltern war das die tollste Zeit ihres Lebens. Die haben niemals akzeptiert, dass sie total privilegiert waren und dass dieses Regime gleichzeitig Millionen von Menschen ermordet hat. Das haben die nie akzeptiert. Für meine Eltern, speziell für meine Mutter, die das ja gar nicht kannte, weil das sind ja die Großeltern väterlicherseits, die fanden das total seltsam und echt beängstigend, dass das so viel über diese Sache erzählt wurde. Und dann hat sie irgendwann mal gesagt zu meinem Vater, hey, so geht's nicht weiter, das muss aufhören.
Unsere Staffel ist einerseits eine Geschichte einer Familie, deiner Familie, vor allem aber auch eine Staffel darüber, wie man heute damit umgeht. Damit, dass der Sport missbraucht wurde als Propagandashow für Hitler. Wie ist der Ruderverein in Würzburg mit diesem Erbe umgegangen?
Dazu habe ich mich auf die Suche gemacht. Ich bin also nach Würzburg gefahren und musste buchstäblich wühlen im Bootshaus am Main in einer Art Rumpelkammer. Und da habe ich sehr viel gefunden. Da schauten sie mich plötzlich an, die Ruderer von damals, auf Fotos in Vereinsheften.
In der nächsten Folge hört ihr, wie Astrid diesen Ruderverein besucht
Und zwar nicht allein, sondern mit ganz jungen Ruderinnen, mit dem Nachwuchs des Vereins, die sich zum allerersten Mal mit der Geschichte von ihrem Verein beschäftigen. Habt ihr Fragen zu dieser Recherche oder zu vorherigen Staffeln? Wollt ihr wissen, wie so eine Staffel entsteht? Kurze Info, im Herbst planen Christine und ich als Hosts eine Q&A-Folge und ihr könnt uns eure Fragen schicken oder euer Feedback zum Podcast generell super gerne an dieentscheidung@br.de. Das war Folge 1, Besessen. Die erste Folge unserer Staffel Mein Opa, die Nazis und Olympia. Alle Folgen findet ihr in ARD Sounds und wenn ihr mögt, dann abonniert uns. Diese Staffel von Die Entscheidung ist eine Produktion der Redaktion Ausland und politischer Hintergrund im Juli 2026. Reporterin für diese Staffel ist
Astrid Freieisen.
Redaktion Barbara Kostolnik. Mitrecherchiert haben Lena Rajewski und Charlotta Knoll. Distribution Stefanie Ramp und Anton Rauch. Produktion Robin Ault. Und mein Name ist Jasmin Brock.